Shantideva. Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Inspirationsbaum. Shantideva befindet sich auf unserem Inspirationsbaum im Kreise weiterer vier große indischer Lehre. Von Asanga, Buddhaghosa und Nagarjuna habe ich hier im Rahmen der Reihe Inspirationsbaum bereits berichtet. Heute also Shantideva. Seinen Namen kann man mit göttlicher Frieden oder der göttergleich inneren Frieden hat übersetzen. Allerdings muss auch gesagt werden, dass der Namensbestandteil Deva, also Götter, aus seiner Herkunft abgeleitet werden kann, denn er war ein Prinz aus der Deva-Dynastie, die von 750 bis 850 unserer Zeitrechnung in Bengalen herrschte. Shantideva lebte also im 7. und 8. Jahrhundert, war damit ein Zeitgenosse Karls des Großen, und es war auch zu dieser Zeit, dass nur 200 Meter von hier, von diesem Meditationsraum entfernt, die Godobertus-Kapelle, das älteste Sakralgebäude im Main-Kinzig-Kreis, errichtet wurde. Damals, im 8. Jahrhundert, hatte jede Familie in Bengalen eine besondere Beziehung zu einem Bodhisattva, also eine Art Hausheiligen oder auch einer Meditationsgottheit. Man nennt das einen Jedam. Bei der Familie Shantidevas war das Manjushri, der Bodhisattva, der für Weisheit steht. Und das zeigt schon auf, dass wir hier bei Meditation am Obermarkt auch eine besondere Verbindung mit Shantideva haben. Denn Manjushri, mit dem flammenden Schwert der Weisheit, ist bekanntlich eine der beiden Figuren, die optisch diesen Raum hier dominieren. Shantideva, so heißt es, habe im Alter von 6 Jahren von einem Yogi die Einweihung in die Meditationspraxis über den Bodhisattva Manjushri erhalten. Natürlich erhielt er jedoch auch weltliche Belehrung, denn er soll hier eines Tages der Raja, der Herrscher von Bengalen werden. Das heißt, dass er unmittelbar vor seiner geplanten Intronisation Einzelheiten über die Zeremonie erfahren hatte. Unter anderem, dass ihm heißes Wasser über den Kopf gegossen würde. Als er sich über dieses Ritual befremdet zeigte, eröffnete man ihm, er sei schließlich als Raja auch oberster Gerichtsherr und habe daher viele Menschen zu verurteilen und zu bestrafen. Das heiße Wasser solle ihn vor den karmischen Folgen dieser Urteile schützen. Eine etwas merkwürdige Vorstellung, wie ich finde. Nun gut, aber daraufhin erscheint Shantideva im Traum oder auch in der Meditation, das ist nicht mehr eindeutig festzustellen. Manjushri fragt ihn, ob es weise sei, unter diesen Umständen den Thron zu besteigen. Als Shantideva dies verneint, erscheint auch noch die grüne Tara, die Verkörperung des Mitgefühls. Und lächelt glücklich über seine Entscheidung, nicht Raja zu werden. Shantideva hat also sogar eine sehr enge, eine lebensentscheidende Beziehung zu den beiden Bodhisattvas, die ich hier im Meditationsraum als Beschützer unseres Denkens, unseres Fühlens und unserer Entscheidungsfindung, gewissermaßen als Schutzgottheiten, implementiert habe. Shantideva lässt das weltliche Leben hinter sich, geht in die Hauslosigkeit, zieht sich in die Wälder zurück und meditiert über Manjushri. Und obwohl er im Geiste Einsiedler bleibt, zieht es ihn jedoch an Indiens größten Ort mönchisch-wissenschaftlichen Studiums. An die Klosteruniversität Nalanda, wo zu dieser Zeit über 10.000 Mönche studieren. Ob es nun an seiner königlichen Herkunft lag oder daran, dass er im Grunde seines Herzens weiter ein Einsiedler war, ist heute sicher nicht mehr zu klären. Aber Shantideva passte sich der klösterlichen Struktur nicht wirklich an. Er erwarb sich sogar ein recht zweifelhaftes, nein, eigentlich möchte ich sogar sagen, ein unzweifelhaft unrühmliches Image. Man sprach im Kloster offen und wörtlich über ihn als den, der nur pennt, frisst und scheißt. Aus dieser wenig schmeichelhaften Bezeichnung wird deutlich, dass Shantideva nicht nur in die klösterlichen Abläufe nicht integriert war, sondern sich den dortigen sozialen Strukturen, aber auch den anfallenden Tätigkeiten entzog. Was seine Mönchsbrüder nicht wissen konnten, dass er vor allem deswegen tags schlief, weil er in der Ruhe der Nacht meditierte und Texte verfasste, die heute zu den hervorragendsten Elaboraten des Mahayana zählen. An allererster Stelle ist dabei das Bodhicharyavatara zu nennen. Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit. Das sich übrigens in einer zweisprachigen Ausgabe hier in unserer Leihbibliothek befindet. Da jedoch die Mönchsgelehrten nur sehr wenig von dem, der nur Pende, Fraß und Schiss hielten, wollten sie ihn demütigen, um ihn so aus dem Kloster zu vertreiben, indem sie ihm aufforderten, ein vollständiges Sutra vor dem Auditorium Maximum, vor der ganzen versammelten Mönchschar vorzutragen. In Nalanda war es damals üblich, dass die Mönche Sutras, buddhistische Lehrreden, auswendig lernten und diskutierten. Dass jedoch einer, der nie zu den Veranstaltungen erschien und augenscheinlich nur den drei genannten unrühmlichen Tätigkeiten nachging, auch nur ein einziges Sutra auswendig konnte, glaubte im Kloster niemand. Es war aber üblich, dass die Mönche reihum ein solches Sutra vortrugen. Der Abt der Klosteruniversität wollte Shantideva die Peinlichkeit des kläglichen Versagens ersparen und legte ihm den Austritt aus dem Kloster nahe, was Shantideva jedoch ablehnte. Er frug vielmehr, ob die Mönchsgemeinde lieber einen bekannten Text hören wollte oder vielleicht lieber einen, den er dank der spirituellen Kraft des Bodhisattva Manjushri vermittelt bekommen habe. »Ja, lass uns was Neues hören«, verlangten die Mönchsgelehrten und waren sich sicher, jetzt ein peinlich abstruses Gestammel vorgesetzt zu bekommen. Und so sang Shantideva den ganzen langen Text des Bodhicharyavatara, etwa 150 Seiten in heutiger Druckfassung, auswendig vor. Den Text, den er selbst verfasst hatte, und der dem Zeitgeschmack mit seinen blumig prächtigen Formulierungen in so hohem Maße entsprach, dass den Mönchsgelehrten die Münder vor Erstaunen, Ergriffenheit und Begeisterung offen standen. Während des Vortrags, so wird berichtet, erhob sich Shantideva in die Luft und verschwand schließlich im Himmel. Nur sein Gesang war noch zu hören, so heißt es. Shantideva blieb verschwunden und sofort machten sich die Mönchsgelehrten daran aufzuschreiben, was sich ihnen eingeprägt hatte. Doch dabei kamen verschiedene Textbruchstücke heraus und man konnte sich nicht einigen, was denn die richtige Version sei. Doch nach einiger Zeit erreichte Nalanda die Kunde, dass sich Shantideva außerhalb der Klosteruni wieder manifestiert habe und sich in eine Klausur in der Wildnis zurückgezogen habe. Also wurde eine Delegation aus Nalanda zu Shantideva gesandt, um ihn erstens um den Text des Bodhicharyavatara zu bitten und ihn zweitens dazu zu bewegen, in die Alma Mater des Buddhismus nach Nalanda zurückzukehren. Der ersten Bitte kam Shantideva nach, aber nach Nalanda wollte er nicht zurückkehren. Stattdessen lebte er eine Zeit lang in seiner Einzelklausur, um dann durch ganz Indien zu wandern und zum Wohl aller Wesen zu wirken. Auf diese Weise verband sich in Chandideva die Weisheit des Manjushri mit dem aktiven Mitgefühl Taras. Im Volksbuddhismus wird Chandideva als ein Mann verehrt, der nicht nur Weisheit mit Mitgefühl vereinte, sondern der darüber hinaus zahlreiche Wunder wirkte. Daher gehört er in die Reihe der 84 Mahasiddhas, der großen Wundertäter, die noch heute im Tantrayana höchste Verehrung genießen. An dieser Stelle seien nur exemplarisch zwei Wunder aufgeführt, die Chandideva zugeschrieben wurden. So soll er einmal 500, nach anderen Quellen 5000, Rishis, also hinduistische Seher, die vom Hungertod bedroht waren, mit einer einzigen Schale Reis gesättigt haben. Die Speisung der 5000. Daraufhin seien diese Rishis zum Buddhismus übergetreten. Ein andermal sei der Süden Indiens von Terroristen bedroht gewesen, die Dörfer niederbrannten und plünderten und die mordend und vergewaltigend durch die Gegend zogen. Chandideva stellte daraufhin allein durch seine Geisteskraft eine magische Scheinarmee auf, welche die Terroristen derart beeindruckte, dass sie von ihrem üblen Tun abließen. Bei Triratna wird Chandideva jedoch nicht wegen seiner angeblichen magischen Fähigkeiten verehrt, sondern für die Tatsache, dass er Weisheit und Mitgefühl, Intellekt und Emotionalität auf geniale Weise verbannt. Und wenn wir heute hier eine Puja feiern, so ist dies diesmal nicht die einfache Puja, die wir in den letzten beiden Monaten verwendeten, sondern die siebenfältige Puja, die in Anlehnung an Chandidevas Bodhicharya-Vatara verfasst ist. Sie umfasst die Teile erstens Verehrung, was übrigens in wörtlicher Übersetzung Puja heißt. Zweitens Begrüßung. Drittens Zufluchtnahme, das bedeutet Bekenntnis. Viertens Eingeständnis von Fehlern. Fünftens Lob des Guten. Sechstens Bitte um Belehrung und Verweilen. Sowie siebtens Abgabe der Verdienste und Selbsthingabe. Es gehört zum Ansatz des Mahayana, die Verdienste, die man so erworben hat, nicht für sich selbst zu reklamieren, sondern zum Wohle aller Wesen wirken zu lassen. Diese Puja, die wir heute feiern, ist in der blumigen Sprache des Mittelalters verfasst. Wenn wir uns darauf einlassen können, dient es dazu, unser Herz zu öffnen. Es ist der Weg, neben dem Intellekt, dem Manjushri-Aspekt, auch die zweite gleich wichtige Ebene, die der Emotionalität, der Empfindung, den Tara-Aspekt in uns anzusprechen. Mein heutiger Vortrag gegenüber Chandideva, daher gehe ich inhaltlich nicht auf die Puja ein. Dies wird Gegenstand eines anderen Vortrags sein, den ich vermutlich beim Vesak-Fest im Mai halte.